HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Jubiläum in stürmischen Zeiten. Die deutschen Banken werden 150.
Am 10. März 1870 war es, da erteilte die preußische Regierung den Gründern der Deutschen Bank die Genehmigung, genau dies zu tun, die Errichtung einer Aktiengesellschaft. Neben der Commerzbank, die ein paar Wochen vorher aus der Taufe gehoben wurde, entstand also vor 150 Jahren das größte deutsche Kreditinstitut. Heute nun sind diese Geldhäuser mächtig in die Jahre gekommen, auch wenn sie auf eine lange Tradition zurückblicken können. Man merkt ihnen ihr Alter an. Seit Jahren kämpfen sie mit Reformen und Sparmaßnahmen und zunehmend dann auch mit der Bedeutungslosigkeit. Das war aber nicht immer so. Ursula Meyer über den Aufstieg und den Fall der deutschen Großbanken.
Ende des 19. Jahrhunderts erlebt Deutschland einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Industrie boomt, deutsche Waren sind in aller Welt gefragt. Wer aber soll all das finanzieren? Der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Und die Frage war, können das die Privatbankiers noch machen? Und vor allen Dingen, wollen sie es tun? Wollen sie diese Risiken eingehen? Und in den 1840er, 50er Jahren kam die Idee auf, man könnte, wenn man so will, eine Art Crowdfunding betreiben.
Die ersten sogenannten Aktienbanken entstehen, die landesweit Geld einsammeln und wieder verleihen, darunter die Commerzbank. Am 26. Februar 1870 wird sie von Kaufleuten und Privatbankiers in Hamburg gegründet. Rund zwei Wochen später entsteht die Deutsche Bank in Berlin.
Die Deutsche und die Commerzbank und auch die anderen Banken, die waren natürlich harte Konkurrenten untereinander. Das war ganz klar. Wer schneller da ist, wer die besseren Konditionen anbietet, wer das bessere Bankgeschäft hat, der wächst schneller, der macht auch den größeren Gewinn.
In den 1970er Jahren erleben die Geldhäuser einen rasanten Aufschwung. Größe wird für sie immer wichtiger. Weltweit werden Büros eröffnet. Die Deutsche Bank steigt groß ins Investmentbanking ein, übernimmt die ausländischen Institute Morgan Grenfell und Bankers Trust. Die Commerzbank sieht sich dagegen im Inland um, kauft den Immobilienfinanzierer Eurohypo und die größere Dresdner Bank. Der Frankfurter Finanzprofessor Reinhard Schmidt.
Das ist eine wahrscheinlich unter Bankmanagern verbreitete Idee, dass Größe ein Rezept zum Erfolg ist. Und wenn man Größe erreichen will, ist natürlich eine Übernahme immer etwas ganz Attraktives, zumal wenn man eine größere Bank übernimmt. Aber damit übernimmt man sich eben auch sehr, sehr leicht.
Letztlich scheitern beide Institute an ihren Plänen. Die Commerzbank gerät im Zuge der Finanzkrise in Schieflage und muss vom Staat gerettet werden. Die Deutsche Bank leidet dagegen bis heute unter den Betrügereien und Skandalen, die ihr die Investmentbanker eingebrockt haben. Vor einem Jahr überlegen die kränkelnden Geldhäuser kurzzeitig zusammenzugehen. Doch am Ende sagt der Konzernsprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf.
Wir haben die Chancen uns angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Kosten, die damit einhergehen, der Aufwand. Und wenn man dann am Ende einen Strich zieht, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, gemeinsam mit der Commerzbank, dass wir die Gespräche beenden wollen.
Heute leiden beide Häuser unter den niedrigen Zinsen. Sie sparen, streichen Stellen, schließen Filialen und müssen gleichzeitig mit der wachsenden Konkurrenz Schritt halten, meint der Frankfurter Finanzprofessor Andreas Hacketal.
Und jetzt kommen neue Wettbewerber aus anderen Branchen, insbesondere aus der Technologiebranche, und bieten Dienstleistungen den Bankkunden an. Und das bedeutet, dass der Wettbewerb intensiver wird und neue Lösungen da sind, die die alten Banken so noch gar nicht anbieten können. Das heißt, das Tempo verstärkt sich und die alten Banken müssen in die Digitalisierung investieren.
Die Zukunft der beiden großen Privatbanken ist mehr als ungewiss. Durchaus denkbar, dass sie von größeren Geldhäusern geschluckt und ihr nächstes Jubiläum nicht mehr erleben werden.
Das Geburtstagskind ist durchaus in die Jahre gekommen. 150 Jahre feiert die Deutsche Bank heute auf den Tag. Genau am 10. März 1870 gab die preußische Regierung sozusagen das Go zur Gründung einer Aktiengesellschaft. Besser hätte der Zeitpunkt damals nicht sein können. Die Wirtschaft boomte, wegen der Industrialisierung wurde Geld gebraucht für Kredite, um Geschäfte zu finanzieren. Und heute, ja, ist der Jubilar alt geworden. Das immer noch größte deutsche Bankhaus kämpft mit Sparmaßnahmen und Restrukturierungen, die ins Geld gehen. Seit der Finanzkrise 2008 mag es einfach nicht mehr so gut laufen. Es gibt also nicht allzu viel zu feiern. Und jetzt kommt auch noch die Meldung, dass das Coronavirus der Feierreihe auch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Der für den 21. März geplante Festakt wurde wegen Corona abgesagt. Ich habe vor der Sendung mit Karl von Rohr telefoniert. Er ist der Vizechef der Deutschen Bank. 150 Jahre Deutsche Bank. Man möchte sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber so richtig viel zu feiern gibt es doch gerade nicht, oder?
Ja, ich glaube, dass es bei einer 150-jährigen Geschichte gibt es eigentlich immer was zu feiern. Denn die Deutsche Bank hat sehr gute Zeiten erlebt. Und die Deutsche Bank hat natürlich auch dunkle Zeiten erlebt, wie zum Beispiel die NS-Zeit, in der sich die Deutsche Bank den Zielen des NS-Regimes untergeordnet hat. Und sicherlich ist auch die Finanzkrise eine Zeit gewesen, wo wir etwas den Kompass verloren haben. Aber wir haben beide Phasen umfangreich aufgearbeitet und gerade jetzt in den letzten Monaten sind wir durchaus auch, nachdem wir den Strategiewechsel verkündet haben im Juli vergangenen Jahres, in eine sehr gute Richtung unterwegs, wenn auch natürlich die Marktkorrektur jetzt zu uns kommt.
Nun gibt es aber auch genug, die würden Ihnen sagen, ja, vielleicht haben Sie das alles ganz gut hingekriegt, aber da gibt es Razzien, da gibt es Gerichtsverfahren, Finanzskandale, Tricksereien im Devisenhandel, der Libor-Skandal, Steuerhinterziehungshilfe, also die Gründerväter würden sich bei dieser Bilanz doch wohl im Grabe umdrehen.
Naja, nicht nur die Gründerväter, wie ich ja schon sagte. Es gibt Zeiten in der Deutschen Bank, wo wir den Kompass verloren haben. Und diese Phasen, die haben wir aufgearbeitet. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Wir haben unsere Strafen akzeptiert. Wir haben uns erheblich verstärkt auf der Kontrollseite. Und wir haben unsere Kultur dramatisch verändert gegenüber der Zeit vor der Finanzkrise.
Ich muss ein Thema ansprechen, Herr von Rohr. Da geht es viel um die Unternehmenskultur eines Unternehmens. Ihre Bank verdient seit Jahren unterm Strich nicht wirklich Geld, sie verteilen aber schon Milliardenboni an die Manager. Für 2019 ist es ein bisschen geringer ausgefallen. Kein Gewinn und trotzdem große Geschenke, so kommt das zumindest bei vielen an. Das spricht nicht gerade für einen Wandel in der Unternehmenskultur.
Wir haben im vergangenen Jahr in der Tat einen Verlust gemacht, der aber ausschließlich auf Sonderabschreibungen, die dem Umbau der Bank geschuldet sind, zurückzuführen ist. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben operativ hervorragende Ergebnisse erzielt, weswegen es aus unserer Sicht auch richtig war und fair war, die Mitarbeiter auch entsprechend zu belohnen, wenngleich wir das im Vergleich zu Vorjahren in geringerem Maße getan haben. Und wenn wir schon darüber sprechen, dann vermute ich mal, dass Ihre nächste Frage in Richtung Vorstandsboni geht. Und da würde ich gerne daran erinnern, dass der Vorstand der Deutschen Bank, der vor 5 Jahren für die Sanierung der Bank geholt wurde und seitdem auch da große Fortschritte macht, in 4 von 5 der zurückliegenden Jahre ganz oder teilweise auf seinen Bonus verzichtet hat, so auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019.
Die größte Reputation, Herr von Rohr, hatte die Deutsche Bank in der Zeit der sogenannten Deutschland AG. Da war eigentlich die Deutsche Bank und die deutsche Wirtschaft, das war ein Riesending. Ist es nicht das Grundproblem der Deutschen Bank? Irgendwann hat sie vergessen, woher sie kommt und wie sie groß geworden ist?
Ich glaube, dass wir das nie vergessen haben, weil die Verbindung gerade zu den deutschen und europäischen Unternehmen immer sehr eng war. Wir haben viele Unternehmen in Deutschland, die wir schon seit Jahrzehnten begleiten, teilweise sogar seit über 100 Jahren. Und wir haben fast alle DAX- und MDAX-Unternehmen sind heute unsere Kunden. Insofern, glaube ich, ist für uns schon sehr klar, dass unser Heimatmarkt Deutschland ist. Und Sie können ohne einen gesunden und ohne ein erfolgreiches Geschäft im Heimatmarkt eben auch global nicht erfolgreich sein. Und das ist uns sehr, sehr bewusst. Und deswegen sind gerade unsere europäischen Kunden, unsere deutschen Kunden für uns von ganz besonderer Bedeutung.
Dennoch stellen sich viele die Frage im Jahr 2020, wofür wir die Deutsche Bank eigentlich noch brauchen. Da gibt es Google, Apple, Amazon, Facebook. Immer mehr dieser Internetunternehmen bieten auch Bezahl- und Bankgeschäfte an. Kann die Deutsche Bank da mithalten oder wird es in ihrer heutigen Form als unabhängige Privatbank, wird es sie da irgendwann nicht mehr geben?
Wir arbeiten intensiv an unseren digitalen Anwendungen. Wir haben zum Beispiel eine mehrfach ausgezeichnete Mobile Banking App. Und ich glaube, was immer wieder unterschätzt wird, ist, dass die Kunden im Umgang mit Daten dann doch auch sensibler geworden sind. Als Bank stehen wir für einen verantwortungsbewussten Umgang mit vertraulichen Informationen unserer Kunden. Das ist ehrlicherweise ein enormer Vorteil, weil Finanzdaten zu den vertraulichsten Dingen überhaupt gehören. Und da sind die Kunden trotz aller Offenheit mit Daten dann doch schon auch sehr vorsichtig.
Die Deutsche Bank feiert also ihren 150. Aber feiern, ist das überhaupt angesagt? Gerade in den letzten 30 Jahren hat sich Deutschlands größtes Geldhaus nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Die Bank gerne mal, auch wegen ihrer engen Verstrickung mit der Wirtschaft im Land, die Deutschland AG genannt, wollte mehr, wollte eine global agierende Investmentbank werden. Dann kam aber die Finanzkrise, die das Geldhaus schwer traf. Heute übt man sich in Bescheidenheit und verspricht die Neuausrichtung nach dem Motto, wir sparen uns jetzt gesund und dann verdienen wir auch irgendwann mal wieder Geld. Ursula Meyer berichtet.
Die Deutsche Bank wurde immer wieder zum Sinnbild für Hochmut und Arroganz. Der ehemalige Vorstandschef Hilmar Kopper sagte 1994 im Zusammenhang mit der Pleite des Baulöwen Jürgen Schneider über einen entstandenen Millionenschaden:
Es handelt sich auch nicht um viel Geld. Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
Unvergessen auch das Foto des späteren Vorstandschefs Josef Ackermann, der im Gerichtssaal die Finger zum Victory-Zeichen spreizte. Selbstbewusst sagte der Schweizer 2012, das Geldhaus sei eine Bank,
die auch in schwierigen Zeiten stattliche Gewinne erzielen kann und zu den besten Adressen der Welt zählt.
Von diesem Größenwahn ist anfangs nichts zu spüren. Am 10. März 1870 beginnt die Deutsche Bank in Berlin ganz klein, als Startup der ersten Stunde. So würde es Martin Müller formulieren, der das historische Institut der Deutschen Bank leitet.
In einem kleinen Haus, was als baufällig beschrieben wird, in der französischen Straße 21, das ist etwa dort, wo heute das Kaufhaus Lafayette in Berlin steht, dort im ersten Stock über eine abenteuerliche Treppe wird geschildert, in einem Berliner Zimmer, dunkel, da saßen die beiden ersten Vorstände.
Erklärt das Ziel der Bank, sie will deutsche Unternehmen ins Ausland begleiten. Damit sie überhaupt ihre Arbeit aufnehmen kann, muss allerdings erst der preußische Staat die Genehmigung erteilen. Das erreichen die Gründer der Bank, Adelbert Delbrück und Ludwig Bamberger, mit einem geschickten Schachzug. Der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe:
Wir heißen noch Deutsche Bank, wenn wir dem deutschen Außenhandel den Weg ins Ausland ermöglichen und das auch noch von Berlin aus und das auch noch in dieser Weise, das ist doch wirklich eine vaterländische Tat, da müsst ihr uns doch ganz schnell für lizenzieren.
Nur deutsch will die Deutsche Bank in den Jahren darauf gar nicht mehr sein. Sie expandiert immer stärker ins Ausland, will ab den 1980er Jahren sogar weltweit ganz vorn dabei sein. Dafür entdeckt die Bank das Investmentbanking. Es beschert ihr zunächst hohe Gewinne, später hohe Geldstrafen. Wegen Betrügereien und Skandalen wie Zinsmanipulationen, Geldwäsche, zweifelhaften Immobiliengeschäften. Das Investmentbanking wird in Folge zusammengedampft.
Wir werden bis zum Ende 2022 ca. 18.000 Stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren,
sagte Christian Sewing, der derzeitige Chef der Deutschen Bank, im vergangenen Sommer. Passend zum 150. Jahrestag der Bank will er nun zurück zu den Wurzeln.
Die Deutsche Bank ist gegründet worden, um deutsche Unternehmen in die Welt zu begleiten. Das war die Mission der Deutschen Bank. Das steht im ersten Satz unserer Gründungsakte drin. Und wenn Sie das auf heute übertragen, mit dem Exportland Deutschland, mit dem Exporthintergrund, den dieses Land hat, aber auch Europa insgesamt hat, dann gilt das weiterhin.
Zurück zu den Wurzeln, mehr Bescheidenheit, so die Botschaft. Sie passt allerdings nicht mit der neuen Jägermentalität zusammen, die Sewing im gleichen Atemzug von der Belegschaft einfordert.
Die Deutsche Bank feiert also einen runden 150 Jahre, wird Deutschlands größtes Kreditinstitut, und vor wenigen Wochen feierte auch die Commerzbank diesen 150. Geburtstag. Ich habe mit dem Bankexperten Professor Hans-Peter Burkhoff von der Uni Hohenheim gesprochen und ich wollte zunächst einmal von ihm wissen, dass wir heute diesen 150. Geburtstag der beiden deutschen Großbanken begehen. Hätten Sie überhaupt erwartet, dass wir dieses Jubiläum feiern?
Ja, das 150-Jährige war auf jeden Fall noch ausgemacht, aber es gibt tatsächlich auch Existenzbedrohungen für deutsche Banken, vor allem für große deutsche Banken, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. Also wie es weitergehen wird, das wissen wir schlichtweg nicht.
Wir haben die Finanzkrise 2008 gehabt, da mussten eigentlich alle Banken mitkämpfen, aber die Deutschen kamen irgendwie nicht wieder auf die Beine. Die Top-Banken der Welt haben ihren Sitz in China oder in den Vereinigten Staaten, auch französische, britische Banken stehen besser da als die Deutschen. Warum ist das so?
Das ist vielschichtig. Das ist einerseits die Geschichte auch von Managementversagen in der Vergangenheit, von verfehlten Strategien, die die Banken anderer Länder nachgemacht haben, anstatt ein eigenes Profil zu entwickeln. Es sind aber auch die Rahmenbedingungen in Deutschland, die offenbar sehr schwierig sind. Wir haben ein Bankensystem, das auf klassischer Intermediation beruht. Das heißt also, Banken nehmen Geld als Spareinlagen rein und leihen dieses Geld dann auch wieder aus an die Kunden. Wenn wir jetzt einen Minuszins haben durch die EZB-Politik, dann ist es sehr schwer, mit einem solchen Geschäftsmodell Geld zu verdienen. Dazu kamen aber dann im Gefolge der Finanzkrise auch noch ganz andere Probleme, nämlich zum Beispiel eine ganz intensive Regulierung der Banken, die ihnen die Bewegungsfreiheit nimmt, die ihnen ganz schwer macht, von Deutschland aus erfolgreich zu sein.
Und welche Rolle spielt eigentlich die Größe? Also Deutschland braucht eine große Bank, das ist ja die Gründungsidee hinter der Gründung der Deutschen Bank. Und die ist eigentlich bis heute aktuell. Deshalb wurde ja auch vor kurzem über eine Fusion von Deutscher und Commerzbank diskutiert. Warum eigentlich soll das so wichtig sein?
Also Größe ist schon wichtig. Wir brauchen Banken in Deutschland, die für Unternehmen die Brücke in den Kapitalmarkt darstellen, also denen Unternehmen helfen, große Volumina in Anleihen oder in Aktien am Markt zu platzieren. Dafür muss eine Bank groß sein. Und wir brauchen Banken, die auch die Unternehmen ins Ausland, in den weltweiten Markt hinein begleiten können. Und auch dafür muss eine Bank groß sein. Wir brauchen also schon große Banken, wenn unsere Wirtschaft weiter gut funktionieren soll. In Deutschland, Sie wissen, wie stark wir exportabhängig sind, wie stark wir von eingebunden sind in die Welt.
Herr Burkhoff, bis in die 90er Jahre war die Verflechtung der großen deutschen Banken mit der deutschen Wirtschaft so eng, dass man schon von der Deutschland AG gesprochen hat damals. Heute sind die Bankaktien selbst auf Talfahrt, wenn die Wirtschaft boomt. Welche Bedeutung haben diese Großbanken überhaupt noch für die deutsche Wirtschaft?
Sie sind, und das ist das Problem angesichts der Situation, immer noch sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft, vor allem im Bereich des Mittelstandes. Wir haben einen sehr starken Mittelstand, der sich sehr, sehr stark auf bestimmte Technologien konzentrieren kann. Das ist einerseits gut, weil man dann auch wirklich, wirklich gut ist in dieser Technologie. Ist auch gut für Deutschland, weil diese kleineren Unternehmen halt auch dezentral über das ganze Land verteilt existieren, was einfach das Leben in vielen Regionen in Deutschland auch wirtschaftlich erfolgreich macht. Das Problem ist aber, diese Unternehmen brauchen Banken, die hinter ihnen stehen. Banken, die ihnen im Zweifel, wenn mal diese Technologie eben nicht so gut läuft, auch den Rücken stärken können. Wir brauchen regional eingebundene Banken, aber auch größere Banken, die diesen Unternehmen helfen, erfolgreich zu sein. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann werden wir Probleme kriegen. Das heißt, der deutsche Mittelstand sitzt mit im Boot in dieser Entwicklung, die das deutsche Bankensystem schwächt. Er weiß es vielleicht noch nicht, aber in dem Augenblick, wo dann verschiedene große Spieler aus dem Markt rausfallen, wird der deutsche Mittelstand darunter leiden.
Herr Burkhoff, zum Schluss noch ein Blick nach vorne, ganz kurz. Glauben Sie, dass der Patient Deutsche Bank und der Patient Commerzbank mit ihren 150 Jahren nochmal die Kurve kriegt und irgendwann wieder wächst?
Tja, wenn ich jetzt in die Zukunft gucken könnte, das kann ich natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass beide Banken sich auf Geschäftsstrategien gebunden haben, die durchaus erfolgsversprechend sind. Aber zunächst mal investiert man in so eine Geschäftsstrategie und dann erst irgendwann zahlt sich das aus. Und gerade die Deutsche Bank hat jetzt eine Entscheidung getroffen für eine klare Strategie, hat das auch gut herausgearbeitet, ist dafür die Kunden auch wieder erkennbar. Das Problem ist, sie hat jetzt Pech. Denn die wirtschaftliche Entwicklung läuft nicht gut und eine Bank, die sehr stark mit Krediten in der Wirtschaft aktiv ist, wird mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung auch Probleme bekommen.
HR Info. Kommentar.
Die deutschen Banken sind großartig gestartet, damals 1870, als eine Aufbruchsstimmung herrschte, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die deutsche Chemieindustrie, der Maschinenbau und die Elektrotechnik gehörten damals zur absoluten Weltspitze. Ihre Produkte waren überall auf der Welt gefragt. Die Unternehmen brauchten dazu Banken, die sie bei der Finanzierung begleiteten. Wie so viele Geldhäuser wurden damals auch die Deutsche und die Commerzbank gegründet. Es hat dann gerade mal 100 Jahre gedauert, dass beide Institute am Größenwahn ihrer angestellten Manager beinahe zugrunde gegangen sind. Wer den Absturz verstehen will, muss sich die Jahrzehnte vor der Finanzkrise anschauen. Es ist die Zeit der ganz großen Gewinne, der fetten Boni, der großen Ziele. Die Deutsche Bank wollte in der allerersten Liga mitspielen, übernahm einen US-Broker, versprach sagenhafte Gewinne. Ganze Horden angloamerikanischer Investmentbanker wurden angeheuert, die es mit dem Gesetz oft nicht ganz so genau nahmen. Die Folge: milliardenschwere Strafen. Die Commerzbank war nicht ganz so größenwahnsinnig, aber auch sie wollte ein großes Rad drehen, hat zusammengekauft, was sie nur finden konnte. Einen Immobilienfinanzierer und dann die Dresdner Bank. Beide entpuppten sich als Milliardengräber. Die Folge? Der Staat musste die zweitgrößte deutsche Privatbank vor dem Zusammenbruch retten. Und 10 Jahre nach der Banken- und Finanzkrise? Beide haben die normalen Kunden wiederentdeckt, wollen für die Unternehmen da sein und auch für die Reichen. Überzeugt haben sie damit niemanden. Ihre Aktienkurse notieren auf Rekordtief. Auf dem deutschen Heimatmarkt stehen sie übermächtigen Sparkassen und Raiffeisenbanken gegenüber. International spielen sie in jeder Hinsicht nur noch in der Kreisliga. Und eine überzeugende Antwort, wie sie auf die digitale Konkurrenz durch Google, Apple und Co. reagieren wollen, haben die traditionsreichen Häuser noch nicht präsentiert. Die Öffentlichkeit, und das ist das Tragische, hat sich längst von ihnen abgewendet. Viele schütteln nur noch ungläubig den Kopf, wenn sie hören, dass noch immer Milliarden Boni verteilt werden, obwohl die Kasse leer ist. Das Vertrauen ist verspielt, das Wertvollste, was eine Bank zu bieten hat.
Welche Rolle spielen eigentlich die deutschen Banken noch? Der Kommentar von Alexander Schmidt war das Thema heute Morgen. Jubiläum in stürmischen Zeiten. Die deutschen Banken werden 150.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.